gerufen, die das Volk gewarnt haben, die gesagt haben, kehrt um zu Gott und dann wird alles gut werden. Aber wie das so oft ist, auch bei uns heute, auch in meinem Leben, manchmal meine ich es besser zu wissen als Gott und man trifft seine Entscheidungen ohne Gott und dann geht die Sache furchtbar schief. In mehreren Angriffswellen hat Nebukadnezar das Land erobert und im Jahr 586 vor Christus wurde die Stadt Jerusalem dann endgültig zerstört. Die Mauern wurden aufgebrochen, der Tempel wurde niedergerissen und es kam ein großes Elend über das Land. Wir hatten uns damals als Konsequenz für uns gesagt, was bleibt für uns? Die Frage gestellt, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Das war so ein bisschen die Quintessenz des ersten Teils aus dieser Reihe. Und hatten gesagt, es gilt der Grundsatz, alles oder nichts. Bis heute. Entweder wir nehmen das Wort Gottes, wie wir es haben, oder wir können es auch sein lassen. Alles oder nichts. Und davon bin ich nach wie vor fest überzeugt. Und wir haben uns letztes Mal aufgefordert, das wirklich ernsthaft zu überprüfen in unserem persönlichen Leben, in unseren Ehen, in unseren Familien, aber auch in unserer Gemeinde. Wir wollen neu lernen, Gottes Autorität anzuerkennen und das zu tun, was er sagt, weil es ist das Beste, was uns geschehen kann. Er ist unser Schöpfer, er weiß, was gut ist für uns. Und es wird nicht einfacher. Wir leben in Zeiten, wo man Gottes Werte mit Füßen tritt, wo man ganz bewusst Entscheidungen trifft, auch in der großen Politik, die gegen Gottes Meinung sind und gegen seine Grundsätze sind. Und umso spannender wird die Frage, wie gehen wir mit Gottes Wort um? Dann, wenn seine Grundsätze gesellschaftlichen Gepflogenheiten voll widersprechen. Dann, wenn man uns einreden will, ja, das war damals so, aber heute gilt es nicht mehr. Dann, wenn man sagt, aber die Wissenschaft hat bewiesen, es ist so und so, obwohl es diese Beweise im wissenschaftlichen Sinn nicht gibt. Ja, was ist dann? Was, wenn Bedrängnis und vielleicht auch Verfolgung auf uns zukommen, wie man das in Ansätzen schon irgendwie zu erkennen meint? Wie gehen wir dann mit Gottes Wort um? Es wird immer so bleiben. Wir haben uns einen König angeschaut damals, der das Wort Gottes gelesen hat und Stück um Stück zerschnitten und verbrannt hat und haben uns damals gesagt, es wird immer so bleiben. Entweder wir zerreißen unsere Kleider im Bild gesprochen, indem wir uns demütigen vor Gott, oder wir zerreißen Gottes Wort. Gott hält sein Wort. Das ist unser Thema heute Morgen, oder darauf kannst du dich verlassen. Und das, was Gott sagt, trifft ein. Und mit diesem Gedanken wollen wir uns heute Morgen auseinandersetzen. Und es wird eine zweigeteilte Predigt werden. Ich werde den ersten Teil halten und Jan wird dann den zweiten Teil übernehmen. Gott hält sein Wort. Das nehmen wir mal als Überschrift. Das Gericht kommt, so wie es die Propheten damals mehrfach über Jahrzehnte immer wieder verkündet haben, auch wenn man es nicht wahrhaben will. In mehreren Etappen wird Juda deportiert nach Babylon. Ich nenne mal den Namen Daniel, der ist uns sicher bekannt. Der war in der ersten Wegführungswelle mit dabei als junger Kerl. Aber bis dann die Stadt zerstört wurde, waren mehrere Eroberungswellen und immer wieder wurden Teile des Volkes weggeführt in die Gefangenschaft. Gott hält sein Wort. Und wir müssen das sagen, es gibt zwei Richtungen, in die Gott sein Wort hält. Sowohl im Guten als auch im Schlechten, so habe ich es mal genannt. Mir ist kein Begriff eingefallen, wie ich das anders ausdrücken kann. Damit meine ich, auch wenn Gott Warnungen ausspricht, auch da hält Gott sein Wort. Aber eben auch im Guten. Und mit beiden Aspekten wollen wir uns heute Morgen ein wenig auseinandersetzen. Das mit dem Schlechten, das hören wir uns ja nicht so gerne an. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich höre lieber gute Nachrichten als schlechte. Schöne Verheißungen, die nehme ich gerne in Anspruch. Ja, da kann ich mich drauf berufen, da freut sich mein Herz, da fühlen wir uns wohl. Aber eine Strafandrohung, ist es heute noch aktuell für unser Leben als neutestamentlich Gläubige? Gibt es da sowas überhaupt? Strafandrohungen? Kann es so etwas im Leben von Gottes Kindern überhaupt geben? Wir lesen zunächst mal den Text aus 2. Chronik 36. Ja, das 2. Chronikbuch berichtet uns von vielen Königen und dann eben dem Ende des Königreiches Juda. 2. Chronik, Kapitel 36. Dort haben wir letztes Mal angefangen, einige Verse zu lesen. Und wir machen da mal ab Vers 17 heute Fortsetzung. 2. Chronik 36, ab Vers 17 und wollen mal schauen, wie Gott sein Wort hier erfüllte. Falls jemand mitschreibt, ihr könnt euch mal Jeremia 39, das ist oben rechts die erste Stelle, noch aufschreiben. Da wird es noch ausführlicher beschrieben, das, was hier in Kurzfassung wiedergegeben wird. Gut, wir lesen 2. Chronik 36, ab Vers 17. Und er, damit ist Gott gemeint, er ließ den König der Chaldäer gegen sie, das ist das Königreich Juda, heraufkommen. Also Gott ließ den König der Chaldäer, Klammer auf, Nebukadnezar, Klammer zu, gegen sie heraufkommen und brachte ihre jungen Männer um mit dem Schwert im Haus ihres Heiligtums. Er hatte kein Mitleid mit Jüngling oder Jungfrau, mit Alten oder Greis, alle gab er in seine Hand. Und alle Geräte des Hauses Gottes, die großen und die kleinen und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Obersten, alles brachte er nach Babel. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauern von Jerusalem nieder. Und all seine Paläste verbrannten sie mit Feuer und all seine kostbaren Geräte zerstörten sie. Und was vom Schwert übrig geblieben war, führte er gefangen nach Babel. Und sie mussten ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. Damit erfüllt wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Soweit zunächst der Bibeltext. Gottes Strafgericht kommt. Er hat es angekündigt und er erfüllt es. Interessanterweise lebten die Juden, die ja das Volk Gottes auf dieser Erde sind, interessanterweise lebten sie in einer völligen Ignoranz gegenüber der Botschaft Gottes. Man mag es gar nicht verstehen, warum sie das dermaßen links liegen ließen. Sie waren Gottes Volk, Gott redete durch seine Propheten und sie sagten, es interessiert uns überhaupt nicht. Sie waren überzeugt davon, alleine die Tatsache, dass sie Gottes Volk waren, würde sie vor der Strafe schützen. Wie blind. Was für ein Trugschluss. Allein die Tatsache, zu Gottes Volk zu gehören, würde sie vor dieser Strafe schützen. Und sie lagen voll daneben. Wisst ihr, und das ist bis heute, gibt es da Parallelen. Lasst uns mal ins Neue Testament schauen, in den 2. Petrusbrief. Und mal einige Verse dazu lesen, was Petrus schreibt in 2. Petrus 3. 2. Petrus 3, wir lesen mal zwei Verse. Den Vers 3 und Vers 4. Und zuerst wisst dies, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang genommen hier, diese Verse. Und ich sage direkt dazu, diese Botschaft hier geht zunächst einmal an Menschen, die ohne Gott leben, was hier beschrieben wird. Aber ich glaube, wir können einen Grundsatz darin finden, der auch uns wachrütteln kann. Also der Zustand, der hier beschrieben wird, ist das Endgericht Gottes über diese Erde. Und es wird verglichen mit den Tagen Noahs. Ja, als die Flut angekündigt war durch Noah und die Menschen sagten, ja, es passiert doch überhaupt nichts. Jeden Tag das Neue, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, wir leben ganz gut. Es passiert doch nichts, es ändert sich ja nichts. Täuscht euch nicht, sagt Petrus hier. Solche Menschen werden hier Spötter genannt, die so über Gottes Worte reden, die sagen, es tut sich ja doch nichts, ja, seit Jahrhunderten alles gleich, lasst doch die Frommen reden. Spötter sind Leute, die Gott nicht ernst nehmen. Das sind Menschen, die Gottes Worte missachten oder sogar verachten. Ist es in den Reihen der Frommen nicht manchmal vielleicht sogar ähnlich? Dass wir sagen, naja, wir gehören ja zu Gott, also uns passiert ja nichts, es ist alles gut. Wir haben lieber diesen Gott, der so in unser Wunschdenken passt, der lieb ist und nett, der barmherzig ist, der vielleicht sogar über unser eigenes Versagen hinwegschaut. Wie sagte Petrus, das sind Spötter, die so reden, das sind Menschen, die Gott nicht ernst nehmen. In Vers 14 des gleichen Kapitels, also 2. Petrus 3, Vers 14, und wir könnten eigentlich den Vers 11 auch noch, ich lese ab Vers 11, da sagt er, da dies alles so aufgelöst wird, damit meint er also die Zukunft der Erde, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt? Dann Vers 14, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden erfunden zu werden. Also wenn wir das erwarten, was Gott angekündigt hat, wie sehr müsste uns das doch anspornen, sagt Petrus, ein heiliges Leben zu führen, Gott ernst zu nehmen, seine Worte ernst zu nehmen. Das ist hier die Belehrung, die Petrus an Gläubige schreibt. Unsere Reaktion, die sollte sein, wie in Vers 14 beschrieben. Haben wir das noch im Ohr? 2. Chronik 36, Vers 21 stand, damit das Wort des Herrn erfüllt würde. Also alles dort geschah in Israel damals, damit Gottes Wort erfüllt würde. Und das geschah dann im Jahr 586 vor Christus. Jerusalem inklusive des Tempels wird zerstört. Denken wir mal nach über Gottes Warnungen. Ich habe es eben erwähnt, Gott hat sein Volk gewarnt, vielfach, immer wieder. Und ich glaube, er tut das heute auch. Er hat einen Anspruch auch an unser Leben. Und wenn wir jetzt in den ersten Petrusbrief gehen, dann können wir in Kapitel 2 einmal lesen, was sein berechtigter Anspruch an unser Leben ist, an diejenigen von uns, die dem Herrn Jesus nachfolgen. Da heißt es, 1. Petrus 2, Vers 15, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Leben heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist Gottes Anspruch an unser Leben. Vielleicht schreckt man da erstmal so ein bisschen zurück und sagt, wie kann das sein, wie kann das gehen? Aber wisst ihr, wenn es nicht möglich wäre, so zu leben, würde Gott es nicht von uns fordern. Und wir wollen uns prüfen, wie das aussieht. Gott warnt. Warum warnt Gott? Ich habe drei Punkte für mich gefunden, die ich für mein Leben entdeckt habe, warum Gott immer wieder auch Warnungen ausspricht, auch für Gläubige. Hier geht es nicht um das ewige Errettetsein, ja, liebe Geschwister. Das ist nicht das Thema heute Morgen. Aber Gott spricht Warnungen aus, auch für unser Leben, wenn es um diese Heiligkeit geht. Warum warnt Gott? Erstens, er hat Gutes mit uns vor. Gott möchte Gutes für uns. Das ist das Wesen Gottes. Er möchte, dass seine Kinder, dass es ihnen gut geht. Da ist er durch und durch von durchdrungen, ja. Das ist sein tiefster Wunsch. Und er hat auch Gutes für dich vorbereitet. Auch das entspricht dem Wesen Gottes. Weil er Gutes für dich vorhat, hat er Gutes vorbereitet. Es steht alles zur Verfügung, was notwendig ist, damit es uns gut geht. Und er möchte, und das ist, glaube ich, der Hauptgrund seiner Warnungen, dass wir das nicht selber verderben. Dass wir seine guten Absichten mit uns nicht selber kaputt machen. Wir können ja mal ein Beispiel nehmen. Warum gibt es Warnungen? Ihr kennt das aus dem Straßenverkehr. Da steht hin und wieder so ein Schild, gibt auch andere, wo eine Warnung ausgesprochen wird. Und gesagt, bitteschön, hier, Fuß vom Gas, 100 maximal. Warum? Das könnte man ja sagen, ja, keine Ahnung, man will uns ärgern, dass wir die Freiheit nicht genießen können oder dass ich mein Auto nicht ausfahren kann bis zum letzten oder was weiß ich, könnten wir uns jetzt überlegen. Nein, eine Warnung wird ausgesprochen, weil es gefährlich wäre, wenn wir die missachten. Und wenn ich damit 130 um die Kurven fahre, muss ich mich nicht wundern, wenn es schief geht. Das ist der Sinn einer Warnung. Und so ist es bei Gott auch. Wir meinen manchmal, Gott würde uns den Spaß verderben wollen. Aber darum geht es gar nicht. Ich erinnere nochmal an die drei Punkte. Gott hat Gutes vor für dich. Und er hat Gutes vorbereitet für dich. Und er möchte, dass du es nicht selber verdirbst. Also, Gott will Gutes für uns. Deshalb warnt er. Und so war es auch mit Israel. Manchmal erscheint uns diese Botschaft, oder mir scheint es manchmal so, dass die Botschaft, die wir über Gott vermitteln, sehr einseitig ist. Ich habe das eben schon mal angedeutet. Wir verkünden sehr gerne den liebenden Gott. Und das ist auch gut und richtig. Wir verkünden sehr gerne den barmherzigen Gott. Aber ich glaube, wenn wir das darauf eingrenzen, dann betrügen wir uns selbst und auch die Menschen, die uns zuhören. Weil in der Bibel werden uns zwei Seiten beschrieben. Und ich glaube, das ist auch für uns als Christen nicht ganz unwichtig. Wir haben gerne einen freundlichen und friedlichen Gott, der uns alle lieb hat. Wir haben es gern gemütlich und kuschelig. So sind wir. Das ist auch so. Ich nehme an, dir geht's auch ähnlich. Aber es gibt eben auch diese zweite Seite. Der heilige Gott, der Sünde hasst. Bis zum Letzten. Gott hat Sünde so gehasst, dass er seinen eigenen Sohn hat sterben lassen. Deswegen. Und ich glaube, wir müssen das ernst nehmen. Der gerechte Gott, der eben nicht fünf Grade sein lässt, sondern vor dem auch wir uns einmal verantworten müssen. Nochmal, es geht nicht um das Thema ewige Verlorenheit oder ewiges Gerettetsein, sondern es geht darum, was Gott einmal über unser Leben als Gläubige sagen wird. Und was er auch jetzt dazu sagt. Wir wollen keinen abstoßen, wir wollen nicht anecken und deshalb sparen wir das oft aus, auch in unserer Verkündigung. Aber ich glaube, das ist unwahrhaftig. Ich möchte euch ein Buch empfehlen, was ich vor ein paar Monaten mal gelesen habe. Ich habe es auch mal empfohlen in unserer Gemeindezeitung. Das heißt Überrascht von Furcht. Da wird dieser Aspekt beschrieben, den ich gerade angerissen habe. Er wird auch sehr einseitig beschrieben, ja, über das Buch kann man, mag man denken, wie man möchte, aber ich fand es einen sehr guten Gedankenanstoß. Wenn du magst, besorg dir das Buch mal und lies es mal. Weil es hat mir über mein Leben die Augen ganz neu geöffnet, auch über diese zweite Seite Gottes, die wir oft verschweigen, die wir aber nicht verschweigen dürfen. Und ich möchte euch jetzt mal in ein Beispiel mit reinnehmen, im Neuen Testament, wo wir das sehr deutlich beschrieben finden und vielleicht kann es uns einfach zum Nachdenken anregen. Wir waren heute Morgen in der ersten Stunde hier zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern miteinander. Das ist wunderbar, dass wir das Woche für Woche tun dürfen. Und ich liebe diese Zeit. In 1. Korinther 11 wird uns beschrieben, was Paulus dazu sagt, zu dieser Mahlfeier, wie wir es nennen, oder dem Brotbrechen. Und es gibt dort einen Satz, den überlesen wir vielleicht manchmal schnell, aber wir sollten mal ganz neu drüber nachdenken. Wir lesen mal 1. Korinther 11, Abvers 27. Da schreibt er: Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Das heißt, heimgegangen, verstorben. Das ist ein ernstes Thema. Wenn wir hier zum Mahl des Herrn zusammenkommen, sagt Paulus, wenn wir das nicht in der richtigen Art, in der würdigen Art tun, droht Gericht von Seiten Gottes. Das hören wir nicht gerne, aber es steht hier. Und deswegen müssen wir auch mit solchen Sätzen so umgehen, wie Gott es gerne möchte. Warum schreibt er diese Warnung? Und er sagt ja bei den Korinthern, da hat das bei einigen dazu geführt, dass sie schwach wurden, dass sie krank wurden, ja sogar, dass sie gestorben sind. Weil sie Sünde in ihrem Leben hatten, die sie nicht bereinigt haben und dann fröhlich oder weniger fröhlich zum Brotbrechen gingen und teilgenommen haben, als wenn nichts wäre. Und Paulus sagt es, Gott duldet das nicht. Zumindest nicht auf Dauer. Gott duldet das nicht. Im Galaterbrief, lesen wir mal Galater 6, Vers 7. Und das ist so ein Grundsatz, den Paulus hier den Galatern mitgibt. Galater Kapitel 6, Vers 7. Er schreibt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das ist ja eigentlich eine schöne Aussage, ne? Ewiges Leben ernten. Aber es gibt eben auch die andere Seite, die vorher beschrieben wird. Vertut euch nicht, sagt Paulus, ich sag's mal mit meinen Worten, Gott lässt sich nicht veralbern. Wir können nicht so tun, als wenn nichts wäre. Oder als wenn wir da drüber ständen. Oder als ob uns das nichts angeht. Und ich habe mich persönlich wirklich hinterfragt und möchte diesen Ernst des Themas auf mich als erstes anwenden. Wie kann es sein, dass ich nicht erschrecke vor so einer Aussage? Und dass ich nicht mein Leben wirklich überprüfe, bevor ich hier sonntagmorgens hinkomme und Dinge in Ordnung bringe, die nicht in Ordnung sind? Wie kann es sein, dass familiäre Konflikte teilweise über Jahrzehnte schwelen und nicht angegangen werden und bereinigt werden? Wie kann es sein, dass ich vielleicht unter der Woche, wann auch immer, an meinem Computer sitze und Seiten im Internet besuche, wo ich ganz genau weiß, Gott hasst das? Wie kann es sein, dass ich in Habgier lebe? Wie kann es sein, dass ich Gottes Gebote in meinem Leben missachte? Oder dass ich meine Zeit mit irgendwelchen sinnlosen Online-Spielen verballere? Oder. Wir könnten jetzt ganz viele Sachen aufzählen. Erschrecke ich noch, wenn ich so etwas lese? Aber es gibt ja eine Lösung und das ist das Schöne und das ist unser Gott, der auf der einen Seite Sünde strafen muss und Sünde strafen wird, aber auf der anderen Seite die Warnung ausspricht und sagt, es gibt eine Lösung, weil ich Gutes für dich will. Und die Lösung finden wir im gleichen Kapitel, haben wir auch gerade gelesen. Paulus sagt, der Mensch prüfe sich selbst und also esse er. Was bedeutet das? Prüfung in der Bibel hat immer was damit zu tun, dass ich mich selbst im Licht Gottes erkenne und das, was ich erkenne, dann in Ordnung bringe. Das ist biblische Prüfung. Und das meint Paulus hier. Gucken wir in den Jakobusbrief. Da wird uns das noch ein bisschen näher beschrieben. Jakobus Kapitel 1. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Also einer, der in den Spiegel guckt morgens, vielleicht machst du das auch manchmal, und dann siehst du dein Spiegelbild. So ist es, wenn du in die Bibel schaust, wenn du Gott fragst, und dann siehst du was, ob uns das gefällt oder nicht, ja, wir sind's nun mal. Und dann kann ich mich umdrehen und sagen, ach komm, der Dreck da auf der Wange und was weiß ich, die strubbelige Frisur interessiert mich nicht, ich ignoriere das. Und so sagt Jakobus, ist es, wenn wir von Gott ernste Worte in unser Leben bekommen und sagen, Schwamm drüber. So wie Juda damals. Interessiert uns nicht, was der Jeremia sagt. Wird schon gut gehen. Aber das Spiegelbild ist sehr deutlich und zeigt uns die Wirklichkeit, ob ich das will oder nicht. Und das ist unsere Chance, zu prüfen, festzustellen, wo etwas nicht in Ordnung ist und es in Ordnung zu bringen. Liebe Geschwister, das ist unsere Chance, dass Gott segnen kann in unserem Leben, wenn wir ihn ganz neu wieder ernst nehmen. Und das wünsche ich dir. Nutz diese Chance. Ja, Gott hält sein Wort, im Guten wie im Schlechten. Wir werden im zweiten Teil über das nachdenken, was Gott uns im Guten sagt. Und das ist so unglaublich viel. Das wird Jan gleich machen.
Ich sage schon mal zu Beginn, verzeiht mir bitte, wenn ich ein bisschen schniefe und man mich vielleicht nicht so gut versteht. Ich bin ein kleines bisschen erkältet. Ja, das im Vorhinein, damit ihr euch nicht wundert. Genau, ich möchte jetzt gerne mit dem Guten weitermachen, was Gott uns verspricht. Und ich möchte mir zusammen mit euch drei Verheißungen und ein Beispiel anschauen und möchte aber zuerst mal schauen, wo kommt das denn vielleicht überhaupt in diesem Text, den wir von Esra gelesen haben oder im Buch Esra gelesen haben, drin vor. Und möchte gerne zunächst was aus Jeremia 29, Vers 10 vorlesen, denn wir finden, dass das Gott im Guten sein Wort hält, genau auch in diesen Beispielen. Im Beispiel von der Rückführung der Israeliten nach Jerusalem oder von Juda nach Jerusalem. In Jeremia 29, Vers 10 steht: Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzuführen, an euch erfüllen. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiterschlagen, wo wir eben die Chronik aufgeschlagen hatten, zweite Chronik, und dann zu Esra 1 kommen, da finden wir genau das wieder, dass Gott sein Wort erfüllt, und diesmal zum Guten. Zuerst war das Gericht und die Strafe da, deswegen waren sie weggeführt, und jetzt passiert es, dass Gott sein Wort erfüllt und die Israeliten zurückgeführt werden. Das lesen wir in Esra 1. Ich lese die Verse 1 und den Vers 3 noch vor. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, was durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, jetzt lese ich weiter im Vers 3, wer irgend unter euch, also unter den Bewohnern des Landes, zu seinem Volk, das heißt dem Volk Israel, gehört, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und wer das Buch Esra schon mal gelesen hat, der weiß, wie es weitergeht. Und das werden wir, denke ich, auch noch in Predigtfortsetzungen kennen und hören lernen. Das Volk Israel zieht zurück und es baut den Tempel auf und es baut die Stadt wieder auf. Gott erfüllt sein Wort im Guten, indem er den König lenkt und sein Wort trifft zu. Soweit finden wir das an dem Beispiel hier im Text, den wir uns anschauen. Jetzt möchte ich gerne uns eben diese drei ausgewählten Verheißungen aus dem Neuen Testament vorstellen, die wir vom Herrn bekommen haben, und ein Beispiel mit euch durchgehen. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist was an das Lied, was wir gesungen haben, anknüpfen kann und darf. Denn wir haben in dem Lied gesungen, mutig komme ich vor den Thron, und darauf kommt es mir jetzt besonders an, freigesprochen durch den Sohn. Wir können mal zusammen 1. Johannes 1 aufschlagen und den Vers 9 lesen, wo wir im Prinzip genau das wiederfinden. Eine Verheißung Gottes. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn man die Verse, die drumherum liegen, liest, dann wird klar, dass zu Menschen gesprochen wird, die wiedergeboren sind, die Christen sind, die zu einer Gemeinde gehören. Und wenn wir unser Leben ehrlich anschauen, dann merken wir, dass nur weil wir uns bekehrt haben, wiedergeboren sind, uns zum Herrn gehören, dass leider nicht aufhört, dass wir sündigen. Wir finden immer noch Sünde in unserem Leben. Und so wie das in jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist, das treibt einen Keil zwischen die zwei Personen, wo Schuld besteht. Und so treibt das, wenn wir sündigen, einen Keil zwischen Gott und mich oder dich, wenn wir die Sünde nicht bekennen. Weil dann ist Gott so treu, dass er sie vergibt. Und das Schöne ist, dass Gott nicht sagt, okay, das ist jetzt einmal passiert und beim zweiten Mal dann passiert irgendwas und dann vergebe ich dir nicht mehr, sondern das ist ein ständiger Vorgang. Wir werden es immer wieder erleben, wir sündigen und wenn wir es bekennen, dann wird es wieder vergeben. Und sollte wieder eine Sünde passieren, dann können wir es bekennen und es wird wieder vergeben. Also Gott zählt nicht nach. Das ist so schön. Und es ist anders, als es bei uns oft ist. Ja, Gott gibt keine Auflagen und zählt nach. Aber ganz nebenbei, das habe ich mich gefragt, als ich in den letzten Wochen eine Predigt zu dem Thema gehört habe. Wie oft vergeben wir? Wir kennen das ja, wenn der Herr Jesus dem Petrus von den 70 mal 7 erzählt, wo Petrus sagt, wie oft soll ich vergeben? Und der Herr sagt 70 mal 7. Und was er damit meint ist, hör auf zu zählen, wie oft jemand gegen dich sündigt, sondern vergib ihm. Und genau so ist Gott. Das sollten wir uns aber auch als Vorbild nehmen. Das habe ich mich in dieser Woche gefragt, wo halte ich vielleicht Vergebung zurück? Das ist nicht angemessen, denn Gott ist auch so treu und vergibt uns immer und immer wieder. Ja, das haben wir gerade in dem Lied auch so gesungen. Jetzt möchte ich eine zweite Verheißung uns anschauen. Die finden wir am Ende des Matthäus-Evangeliums. Ich habe das mal so übertitelt, ich bin bei euch. Die Verse sind sehr bekannt und vielleicht haben die Ersten auch schon eine Idee, was das für ein Vers ist. Ich lese ihn einmal vor. Ich lese den zweiten Teil von dem Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen, sagt der Herr. Und anhand dieser Verheißung möchte ich auch so ein bisschen das Wesen von Verheißungen rausstellen. Wie sind Verheißungen? Denn Verheißungen sind einerseits Versprechen. Gott verspricht das, dass er bei uns sein wird, alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Andererseits sind Verheißungen, zumindest bei Gott oder Verheißungen, die von Gott kommen, auch Tatsachen, weil Gott sie gesagt hat. Wir haben manchmal einen Vers hier hängen, ich glaube, das ist wahrscheinlich im Herbst, der ist aus Jesaja 40, Vers 4. Und da können wir lesen, warum wir darauf vertrauen können und sagen können, es ist sowohl Versprechen als auch schon Tatsache, eine Verheißung, die Gott gibt. Denn in Jesaja 40, Vers 8 steht so exemplarisch, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes bleibt ewig bestehen. Also das, was Gott sagt, das tritt ein. Und was Gott verspricht, das hält er. Und so können wir sagen, Verheißungen sind einerseits Versprechungen, andererseits, wenn sie von Gott kommen, schon Tatsachen für uns. Und das ist irgendwie sehr schön und sehr beruhigend, weil wir das oft genug erleben, dass wir Versprechen nicht einhalten oder andere Menschen. Bei Gott ist das nicht so. Verheißungen sind gleichzeitig auch Tatsachen für uns. Wenn wir uns Verheißungen anschauen, müssen wir uns natürlich auch immer fragen, an wen richtet sich diese Verheißung, die wir uns anschauen. Wir können ja nicht einfach alles, was wir lesen, so greifen und an uns ranziehen. Manchmal gehen Verheißungen auch nur an bestimmte Personen. Wie ist es hier? Wenn wir den Kontext kennen und lesen, dann merken wir, das geht an die Jünger, was der Jesus sagt. Er ist bei euch oder ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Also können wir, wenn wir wissen, dass wir wiedergeboren sind, zu Gott gehören, können wir da einen Haken machen. Diese Verheißung gilt uns. Aber ich finde, man sollte nicht, oder wir sollten nicht außer Acht lassen, dass das eben im Kontext des Missionsbefehls steht. Das heißt, es ist eine ganz besondere Verheißung. Ich glaube, dass sie nicht exklusiv dafür ist, aber ganz besonders dafür, wenn du Gott dienst, dass du dir gewiss sein kannst, dass er dich auf allen Wegen begleiten wird. Und ich musste so daran denken, ich weiß nicht, ob hier irgendwer erst in der Ausbildung ist, oder ich habe mein Referendariat auch abgeschlossen. Man wird vom Lehrmeister begleitet. Der weiß, wie das Ganze funktioniert. Der gibt einem weise Ratschläge und kann einem helfen, wenn irgendwas schiefläuft. Die Kniffe zeigen, wie es gut funktionieren kann. Und irgendwann ist die Zeit vorbei. Da geht man als Azubi raus oder eben nicht mehr als Azubi, als fertig Ausgebildeter und ist ganz auf sich allein gestellt. Das ist schön und das ist gut, aber da wird man sicherlich noch manchmal erleben, irgendwie hätte ich jetzt gerne meinen Lehrmeister an meiner Seite, der mir doch nochmal irgendwie einen Tipp geben kann. Und an das musste ich denken, als ich das gelesen habe. Wir haben unseren Lehrmeister, den Herrn Jesus, immer an unserer Seite. Er hat das versprochen. Ja, wenn wir ihm dienen, dann will er uns zur Seite stehen, uns durch seinen Geist leiten und ja, einfach mit dabei sein. Wir haben ihn als Begleiter an unserer Seite. Und so können wir gewiss sein, dass er uns in allen Diensten begleitet, die wir tun. Aber auch so. Denn das ist das Wesen unseres Herrn Jesus. Wir haben jetzt gehabt Vergebung und Reinigung, die der Herr uns verspricht. Wir haben gehört, dass er versprochen hat, bei uns zu sein, alle Zeit. Und er hat uns auch versprochen, Frieden und Ruhe zu geben. Und das lesen wir wieder in Matthäus, finden wir viele Verheißungen, und zwar im Kapitel 11, in Versen 28 bis 30. Ich lese einmal die Verse vor, und auch die sind sehr bekannt und ich glaube auch sehr beliebt. In Matthäus 11, ab Vers 28 steht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken, das heißt so viel wie Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vielleicht kennst du das, dass du dich mühst, weil du Gerechtigkeit suchst, dass du Dinge tust, um anderen Menschen, um Gott zu gefallen. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen, dann merken wir, dass irgendwie auch Pharisäer angesprochen sind. Die haben den Leuten gesagt, tu das, tu das, tu das. Und dann fällst du Gott vielleicht. Die haben es ganz ernst genommen und nach außen hin vieles getan. Aber das Herz war nicht dabei. Und so wirst du mühselig und beladen sein, wenn du versuchst, Gerechtigkeit selber zu finden und herbeizuführen. Anders ist es aber, was Gott uns hier sagt. Gott will dir seine Ruhe geben, Frieden mit ihm. Es geht vor allen Dingen an Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Du kannst Frieden mit ihm finden, musst nicht selber für Gerechtigkeit sorgen in deinem Leben. Du kannst es auch gar nicht. Wir finden das wieder, diesen Frieden mit Gott, dass ich auf diese Ruhe beziehe, die wir in dem Vers 28 lesen, in Römer 5, Vers 1. Da steht geschrieben, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Du musst also nicht mehr mühselig sein, nicht mehr beladen sein, sondern du kannst bei Gott Ruhe finden in der Vergebung, die er dir durch seinen Sohn schenken möchte. Aber das Ganze geht noch tiefer, wenn wir den Vers genau lesen und weiterlesen. Da steht noch was von einem Joch. Da steht, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich weiß nicht, ob ihr ein Joch kennt. Das ist, wenn man es ganz einfach sagt, eine Holzstange, durch die zwei Tiere miteinander verbunden werden, die dann zum Beispiel einen Pflug ziehen. Das war früher zum Beispiel oft Ochsen, die miteinander verbunden wurden. Der Holzstab wurde um die Hälse oder um die in den Hals des Ochsen gebunden oder vor die Stirn gespannt. Und so haben die Ochsen das beide gemeinsam gezogen. Also ein Joch sind immer zwei Personen. Und indem du jünger wirst, und das ist ja das, was ja, Gott gesagt hat, also es ist gar nicht so, werde Christ und finde deine Ruhe in einer Gemeinde, sondern auch in dem Missionsbefehl, was wir eben gelesen haben, oder wo wir eben die Verse draus gelesen haben, da steht, macht die Welt zu Jüngern und nicht macht die Welt zu Gemeindegängern. Also wenn du Jünger Jesu wirst, und so ist es vorgesehen, wenn du zu Gott gehören möchtest, dann kommt der Friede Gottes, den wir in Philipper 4, Vers 7, den die sich gleich vorfinden, in dein Herz, wenn du dich Jesus unterordnest und sein Joch auf dich nimmst. In Philipper 4, Vers 7 steht nämlich, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, den können wir dadurch bekommen. Und das ist manchmal schwer, oder es ist nicht nur manchmal, es ist eigentlich immer schwer, dem Herrn nachzufolgen und sich unterzuordnen, das ist sowieso schwer. Und ihm zu dienen, für ihn zu arbeiten, das braucht viel Kraft. Weil wir lesen in dem Vers 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch, das wir von dem Herrn aufgelegt bekommen, das ist passgenau für uns. Das ist leicht. Das ist kein Joch aus Metall, sondern eins aus dem leichtesten Holz, was wir finden können. Und das passt genau zu uns. Und Jesu Last ist leicht. Ich habe ja gesagt, dass ein Joch für zwei Personen gedacht ist. Wenn wir also versuchen, unsere Lasten und die Lasten, die wir vielleicht auch in einem Dienst erfahren, wo es uns schwerfällt, alleine zu tragen, alleine zu ziehen, dann wird das mühselig sein, dann wird es schwer sein und dann wird es eine große Last sein. Aber ein Joch ist für zwei Personen und der Herr Jesus lädt uns ein, das Joch mit ihm gemeinsam zu ziehen. Und dann werden Lasten leicht, wenn wir Gott mittragen lassen, wenn wir den Herrn Jesus mit an unser Joch lassen und nicht versuchen, alles selber zu ziehen. Also trag die Lasten nicht alleine, denn das Joch ist für zwei gedacht. Jesus möchte im Dienst für ihn und auch so dein Partner sein. Lad ihn doch dazu ein. Frieden und Ruhe hat uns Gott verheißen. Und wenn wir im Dienst stehen, dann hat uns, oder wenn wir uns um den Dienst bemühen, um Gottes Reich, dann hat er uns eine weitere Verheißung gegeben. Und ich habe mal so die Frage vorweggestellt zu dieser Verheißung, sorgst du dich um morgen oder sorgst du für Gottes Reich? Ich möchte vorlesen aus Matthäus 6, Vers 33, da steht, das ist auch sehr bekannt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. In den Versen davor redet der Herr davon, dass Menschen besorgt sind darum, was sie zu essen haben, was sie zu trinken finden, welche Kleidung sie finden. Aber Gott verspricht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach der Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Also setzt Gott und sein Reich an die erste Stelle. In den Gedanken, im Alltag, in der Gemeinde. Und das können wir wieder mit der Verheißung davor verknüpfen. Wenn wir das Ganze versuchen, aus eigener Kraft zu erreichen, dann werden wir unerträgliche Lasten tragen. Aber wir dürfen zusammen mit Jesus in einem Joch gehen und dürfen dadurch die Last ziehen, tragen, voranbringen können. Denn mit ihm ist die Last leicht. Es gibt, und ich hab einen Artikel dazu gelesen, da geht es um die Person Georg Müller, die ich uns gleich als Beispiel dafür vorstellen möchte. Und am Ende des Kapitels stand ein Satz, oder dieses Artikels stand ein Satz, den ich sehr interessant fand und wo ich mir gedacht habe, die Frage müssen wir uns eigentlich stellen. Es gibt viele Menschen, die glauben, dass Gott uns so versorgen kann, wie das in der Bibel steht. Aber wie viele von denen glauben, dass er es wirklich tun wird? Wie viele setzen ihr Vertrauen darauf? Also es ist ein Unterschied zu glauben, Gott kann das tun und zu glauben, Gott wird es tun, darauf zu vertrauen. Und Georg Müller, der hat das getan. Und ich möchte kurz etwas aus seinem Leben erzählen, weil das ein hervorragendes Beispiel dafür ist, wie Gott diese Verheißung erfüllt. Georg Müller, könnt ihr da sehen, er sah so aus. Der hat Waisenheime geleitet und der hat dieses Zitat, das ich gerne mit reinnehmen möchte, von sich gegeben. Sei gewiss, wenn du mit ihm gehst und auf ihn schaust und von ihm alles erwartest, wird er dich niemals enttäuschen. Es gab eine Begebenheit in dem Leben von Georg Müller, die das verdeutlicht. Zunächst einmal Georg und Mary Müller, das war seine Frau, die haben nie einen einzigen Menschen um Geld gebeten. Den einzigen, den sie gebeten haben, das war Gott. Und sie haben angefangen mit einer kleinen Gruppe von Waisenkindern, die sie versorgen wollten. In Bristol, in England war das, haben den sogenannten Breakfast Club eröffnet, wo Kinder, Waisenkinder, die auf der Straße leben, eine Mahlzeit zu sich nehmen konnten, einfach hinkommen konnten und versorgt wurden. Und im Laufe der Jahre ist aus dieser Arbeit, die angefangen hat, Folgendes geworden. Es sind 5 große Häuser daraus geworden, wo Waisenkinder gewohnt haben, versorgt wurden, unterrichtet, ausgebildet wurden, geistlich unterrichtet wurden und ewiges Leben gefunden haben teilweise. Und über die Jahre sind es sage und schreibe 10.000 Waisenkinder gewesen, die diese Waisenheime durchlaufen haben. Und Georg und Mary Müller haben nie einen einzigen Menschen um Geld dafür gebeten, sondern haben Gott vertraut, dass er das schenkt. Und es gab eine Begebenheit in ihrem Leben, die verdeutlicht es sehr gut, wie Gott versorgt, wenn wir, so wie Georg Müller das getan haben, ganz auf ihn gesetzt haben, sein Reich und die Arbeit für ihn an die erste Stelle gesetzt haben. Georg Müller hat übrigens auch am Ende seines Lebens 160 Pfund an Vermögen gehabt. 160 Pfund. Und im Laufe seines Lebens hat er ungefähr 1,1 Millionen Pfund verwaltet, aber hat am Ende nur 160 Pfund, weil er für sich kein Vermögen angehäuft hat, sondern weil er Gottes Reich an die erste Stelle gesetzt hat und er hatte immer genug. Nun die Begebenheit, die das verdeutlicht. Georg Müller führte mit seinen Mitarbeitern eine Besprechung durch, am Morgen in einem Waisenheim. Und eine Hausmutter kommt rein, unterbricht diese Besprechung und sagt Georg Müller, die Kinder sitzen am Tisch, aber es gibt kein Brot, mit dem wir sie versorgen können. Wir haben nichts zu essen da. Und Georg Müller antwortet, wir werden sehen, was Gott tut, geht in den Saal, wo die Kinder sitzen und spricht ein Gebet und betet, lieber Gott, wir danken dir für das, was du uns geben wirst. Und das Gebet ist beendet. Eine kurze Zeit später klopft es an der Tür und da steht ein Bäcker, der hat 3 Bleche Brot mit dabei und erzählt, ich konnte nachts nicht schlafen und weil ich nicht schlafen konnte, dachte ich mir, ich stehe auf und ich backe Brot für euch und bringe das vorbei. Und er hat es denen geschenkt und vorbeigebracht. Die Geschichte ist wirklich so passiert, aber das ist noch nicht zu Ende. Das Brot war verteilt an die Kinder und es klopft wieder und ein Milchmann steht vor der Tür. Der Milchmann hatte genau vor dem Waisenheim einen Radbruch erlitten mit seinem Wagen und er musste die Milch abladen, um den Wagen reparieren zu können. Und er klopft an und fragt, wollt ihr die Milch geschenkt haben? Und sie kriegen Milch dazu und es bleiben sogar am Ende Reste übrig, die sie für den nächsten Tag benutzen können. Georg Müller hat darauf vertraut, hat mutig gebetet, lieber Gott, wir danken dir für das, was du uns geben wirst. Und kurze Zeit später waren alle versorgt. Und das ist keine erfundene Geschichte, das ist wirklich so passiert. Es gibt ein Buch über das Leben von Georg Müller, das kann ich jedem nur empfehlen. Vertraut mit Gott. Das ist sehr erstaunlich, was man liest. Und man bekommt mehr Gottesfurcht und mehr Vertrauen auf Gott, wird herausgefordert. Und so ist Georg Müller ein gutes Beispiel für das, was wir in dem Matthäus 6, Vers 33 lesen, wenn wir uns um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit kümmern, wird er uns alles andere dazugeben. Ich möchte noch einmal zurückgehen auf die Geschichte aus dem Buch Esra, weil wir auch da diesen Vers in Erfüllung gehen sehen im Alten Testament. Ich möchte gerne die Verse vorlesen, 1 bis 11 oder zumindest ein Teil davon. Und da können wir erkennen, wie Gott die Israeliten für seine Aufgabe versorgt. Ich lese mal ab Vers 2, den Vers 1 habe ich ja eben schon mit vorgelesen. Also Esra 1, ab Vers 2. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Was hier steht, ist, dass nicht die Israeliten zurückgeführt werden sollen, damit sie endlich wieder Ruhe finden und ein eigenes Zuhause haben, sondern dass die Israeliten zurück nach Jerusalem ziehen sollen, um Gott zu dienen, indem sie ihm einen Tempel bauen und das Haus bauen. Das war der Auftrag, den Kyros von Gott bekommen hat. Also hier steht nicht das Volk an sich im Vordergrund, sondern Gottes Ehre. Und sie sollen Gott dienen, indem sie zurückziehen. Und ich lese weiter in Vers 4. Und jeder, der noch übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh sowie Freiwilligengaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Und alle ihre Nachbarn stärkten ihnen die Hände mit silbernen und goldenen Geräten, mit Gütern und Vieh und Kleinodien, außerdem was sie alles freiwillig gaben. Und sie haben sogar noch darüber hinaus einen Brief von Kyros bekommen, sodass sie Material bekommen konnten. Die Israeliten, die haben das auch so erlebt. Mit diesem Auftrag sollten sie Gott dienen. Sein Reich stand an erster Stelle und sie wurden mit allem versorgt, was sie dafür brauchten, sogar noch darüber hinaus. Sie konnten selber im Laufe der Zeit die Stadt aufbauen, sich Häuser bauen. Aber alles ging davon aus, dass sie Gottes Auftrag erfüllen wollten. Und das ist auch die Geschichte, mit der ich schließen möchte. Ich möchte euch Mut machen, nachzuforschen, wo finde ich Verheißungen. Ich habe das eine Zeit lang so gemacht, dass ich das in meiner Bibel mit einer bestimmten Farbe unterstrichen habe. Ich habe das immer in Blau unterstrichen, glaube ich, und hatte am Ende wirklich einige Verse zusammen. Schaut nach, an wen richtet sich die Verheißung. Und dann freut euch an den Verheißungen, die Gott uns gibt und nehmt sie in Anspruch.